Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast. Never feel happy
until you try. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Du Nils, du alter Punkrocker. Punkrocker.
Ich begrüße dich aufs Herzlichste aus dem neuen Studio.
Ja, es sieht aus wie beim Rechtsanwalt jetzt, nicht mehr nach Fotostudio bei dir.
Ich glaube, es hört sich auch ein bisschen besser an, weil es hier nicht mehr so hallig ist.
Jetzt, wo du sagst, hörst du dich zum ersten Mal richtig gut an.
Ja.
Fast 200 Folgen mieser Sound und plötzlich klingst du mal richtig wie ein Mensch.
Ja, und das ohne, dass ich hier Molton etc. aufhängen musste. Kannst du dich erinnern, dass wir bei unserer ersten Schwarzarbeit, dass ich uns da in Molton gewickelt habe? Da habe ich noch so ein Hintergrundsystem aufgebaut und rund um den Tisch schwarze Molton-Laken gehängt.
War das eine Schwarzarbeit oder war diese Weihnachtsausgabe Bobcast?
Ja, das war die heimliche Schwarzarbeit, die getarnt war als Uncle Bobcast Weihnachtsausgabe.
Richtig. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Habe ich damals gar nicht gewürdigt so richtig. Hat es eigentlich was gebracht?
Ja, sicher. Und jetzt alles nicht mehr nötig.
Nee, jetzt hast du Eierkartons an den Wänden.
Nee.
Wie früher.
Ja. Nee, das habe ich auch nicht.
Du kommst gerade direkt vom Shooting, oder? Direkt hier Business-Shooting.
Ja.
Erzähl doch mal.
Oh, du hast einen Riss im Hemd.
Tatsächlich. Das ist mir heute Morgen gerissen.
Wie sieht das denn aus? Sag mal, ich will doch nicht deine Achselhöhlen sehen, das ist ja ekelhaft. Das ist wirklich,
ich habe heute Morgen tatsächlich gesagt, das ist mir beim Anziehen gerissen, jetzt ziehe ich es noch auf der Hunderunde an und dann landet es im Müll und das habe ich nicht mehr geschafft. Ja, ist sehr unangenehm. Soll ich Video ausstellen?
Nein, es ist das Jahr 2020, das geht doch nicht im Müll, das wird ein Putzlappen, so wie damals.
Ach ja?
Ich glaube, als ich Kind war, bei uns zu Hause, wurde grundsätzlich nur mit alten Unterbuchsen und Schlüppern geputzt, weil das sowas kann man ja wiederverwenden, ne?
Ja, Kriegsgeneration halt, ne?
Ja.
So sieht es aus. So, ja, ich hatte Business-Shooting in der Stadtmitte, im Regierungsviertel. Was hatten Sie denn dabei, Herr Hasenau?
Tolles Shooting heute. Danke übrigens an Alina, die hatte mich da ins Spiel gebracht, eine Hamburger
Hörerin. Danke, vielen Dank.
Hoffentlich Hörerin.
Mhm.
Ja. Nee, es war, ich war im Regierungsviertel und am Ende sind das Website-Bilder. Die Website soll nächste Woche gelauncht werden. Ist ein kleines, großes, eigentlich ein großes Start-up, was aber noch geheim ist. Und schön, dass du fragst nach den Objektiven. Ich habe heute diesmal wirklich was anders gemacht.
Okay, dann hast du alles mit 24-70 gemacht.
Fast alles, ja. Wirklich, ernsthaft.
Habe ich mir gedacht.
Ja, es war auch von daher gar nicht schlimm, als dass das eine Gruppe von drei war. Und neben den Einzelporträts natürlich auch Gruppenfotos und so ein bisschen Action-Fotos gemacht wurden, ein bisschen mit Bewegung in der Sache. Und da schadet es auch nicht, wenn man mal die Blende schließt. Von daher.
Ja, zumal man im Regierungsviertel natürlich auch viel vor Waschbeton fotografiert, wo du sowieso, ob du jetzt mit 1,8 oder 8,0 fotografierst, praktisch keinen Unterschied.
Ja, nee, also eigentlich wäre das jetzt überhaupt keine Podcast-Meldung. Hey, Nils hat ein Shooting mit 24-70 gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja die News des Jahres. Ist ja unfassbar. Es ist natürlich überhaupt gar keine News, aber durch die ganze Fotografiererei bin ich, und das ist vielleicht eine kleine News, ich bin überdrüssig des 85ers, was ich glaube ich jetzt, weiß ich nicht, seit gefühlten 10 Jahren sage ich, das ist das Objektiv, um Köpfe abzulichten. Und ich bin dieses Objektives überdrüssig.
Der Brennweite, meinst du?
Der Brennweite, ja, bin ich.
Okay.
So schön das auch ist, irgendwie weiß ich nicht. Ich bevorzuge, zumindest in freier Wildbahn, bevorzuge ich momentan 50 Millimeter. Ein bisschen mehr drauf, ein bisschen weniger, die Leute sind ein bisschen weniger dick dadurch. Und
Ja, das 50er, ich habe das immer im Warenkorb. Es kostet ja im Prinzip auch nichts, also 300 Euro oder sowas, ne? Das 1,8er von Nikon.
Sag das nicht. Ich glaube, ich dachte, ich hätte die Kalumet-Foto-Seite schon auf.
Hat Nikon nicht gerade auch eine Aktion mit Cashback und so? Ich glaube, es kostet 300, 400 Euro maximal. Also.
Nikon 50,
ja,
sag wie heißt mal. Das? S oder irgendwie sowas, ne? Hier ist es doch, 50 1,8 S. Quantacore 419.
Ja, okay. Kriegt man, glaube ich, woanders noch einen Ticken günstiger. Aber ich habe das immer mal wieder und ich habe auch immer einen 50er, hatte mein Leben lang einen 50er und jedes 50er ist bei mir ein Staubfänger. Immer.
Haben wir eigentlich schon mal einen Brennweiten-Podcast gemacht hier?
Nein, wüsste ich nicht.
Nein?
Nein.
Mhm, okay.
Ja, also immer. Falls doch, würde ich die Folge verlinken oder wir machen einfach nochmal, vielleicht zur 92. Machen wir nochmal einen Brennweiten-Podcast. Aber das war gerade ein Spaß von dir, oder? Die Frage?
Was meinst du damit?
Na, wir hatten eine Sendung, wo wir nur über Brennweiten gesprochen haben, tatsächlich. Ich dachte, du hast es gerade aus Spaß gesagt. Es war eine der besten Episoden, direkt nachhören. Also war wirklich eine ganz hervorragende, tolle, also ich meine sogar, das war meine Lieblings-, also wirklich ganz herausragende Episode. Unbedingt ja, zu hören.
Ganz dicht gefolgt von der Weihnachtsepisode, über die wir vorhin sprachen.
Nee, und besser, die anderen. Besser. Okay. Ja, besser. Und auch da habe ich gesagt, dass jedes 50er bei mir ein Stopfänger ist. Ich weiß nicht, ist nicht die richtige Distanz für mich oder ich habe mich zu wenig damit beschäftigt.
Ja.
Vielleicht bin ich auch noch zu jung dafür.
Ja. Auf jeden Fall zwei Erkenntnisse des heutigen Tages. Erstens, es muss nicht immer 85 mm sein und es muss nicht immer Blende 1,8 sein oder 1,4, sondern man kann auch tolle Fotos machen, indem man mal so ein bisschen variiert und ein bisschen mehr aufs Foto mit reinnimmt, bekommt man auch tolle Porträts hin. Und das Zweite, was mir wieder aufgefallen ist, und das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich im Regierungsviertel bin, wie wichtig es ist, unabhängig von deinen Fähigkeiten, die Wahl der Location. Und das jetzt nicht nur von das Regierungsviertel ist ja architektonisch sehr interessant, aber es hat halt auch den schönen Effekt, dass es also eine tolle Linienführung hat, dass es relativ clean aussieht gleichzeitig und dadurch, dass es einfarbig grau ist, hat es auch eine tolle Homogenität und da die Bodenplatten auch hellgrau sind, hat es immer schönes Licht dort. Und es ist einfach so unglaublich, dass unabhängig von den eigenen Fähigkeiten, wie eine Location die Fotos positiv beeinflussen kann. Es ist, also das ist wirklich, das ist das, glaube ich, das Geheimnis der großen, sagen wir mal, der großen erfolgreichen Fotografie sind die Vorbereitungen oder die im Vorfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist mir heute und immer, wenn ich da bin, wird mir das immer wieder bewusst, wie wenig mein Anteil eigentlich an den Fotos dort ist, sondern das ist einfach
in dem Moment, ne? Aber in der Vorarbeit, in dem Moment. Ja, genau. Was auch noch toll am Regierungsviertel ist, es ist praktisch immer leer. Also man findet immer ruhige Ecken. Selbst an einem Samstagnachmittag mit 2 Milliarden Touristen hat man immer noch die Möglichkeit, ein ruhiges Bild zu machen.
Ja, und es ist ja, also das Witzige ist, es ist jetzt ja nicht nur das Regierungsviertel. Ich habe auch hier rund um mein Studio, weil ich ja für die Bewerbungsfotos möchte ich den Leuten, zumindest wenn es nicht regnet, immer möchte ich denen eine Outdoor-Variante anbieten. Und ich habe zwei Orte hier, wo immer, wirklich immer, ausnahmslos gutes Licht ist, solange es draußen hell ist natürlich. Mhm. Und für das eine muss ich zwei Blocks weitergehen. Das ist so eine Steinwand und da habe ich auch, habe ich quasi schon ein Kreuz an die Stelle gemacht. Das ist an einer ganz speziellen Stelle, die habe ich rausgefunden, das ist absolut 100% sichere Bank, gutes Licht. Mhm. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, weil das unter einem Baum ist und ich weiß nicht genau, woher da immer was reflektiert, aber du brauchst keinen Reflektor. Das sieht aus wie reflektiert, also als wenn da einer einen Reflektor halten würde. Das ist einfach ein Traum. Und was das jetzt alles bedeutet, ich glaube, wenn man lange genug sucht, man findet diese sichere Bankstellen, findest du, glaube ich, überall in jeder Stadt und in jedem Dorf.
Ja.
Es gibt, glaube ich, einfach diese Stellen, wo das gute Foto einfach, das ist, da gehst du gut gelaunt hin, weil du weißt, dass es einfach funktioniert. Es komme, was wolle, es wird funktionieren.
Demnach hattest du an Licht gar nichts dabei heute?
Nee, hatte ich nicht, nee. Ich wollte es, das waren ja auch drei Leute und ich wollte es klein halten und das musste auch funktionieren. Ich wollte nicht riskieren, dass wir dann noch blöd angequatscht werden oder so. Wenn ich mit dem Assistenten da gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht einfach zu Show-Effekten noch eine Softbox halten lassen. Aber ich wollte auf keinen Fall damit Stativen hantieren.
Aber da wirst du nicht angequatscht. Da sind so viele Produktionen, ich glaube, da läufst du keine Gefahr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ist egal, aber ich wusste ja, ich kenne die Locations da ja. Ich weiß ja, dass es dort auch ohne Blitz funktioniert. Also von daher
kein Problem. Ich bin ja seit vorgestern wieder im Lande, bevor ich wieder nach Amrum fahre. Ist alles ein bisschen komisch dieses Jahr. Und ich bin auf dem Rückweg. Die Tochter musste in Hamburg in den Zug gesetzt werden. Und die ist noch nach Bayern weitergefahren mit dem Zug. Und ich habe mir dann in Hamburg direkt beim Kunden von mir noch einen Job reingeholt, genau für den Tag. Und dann war ich bei Beiersdorf in Hamburg fotografieren. Beiersdorf, großes, ja, was ist das? Ein Arzneimittel, Pharmaunternehmen, von denen ist Nivea, Labello, Hansaplast, Eucin, sowas alles. Ein dickes, dickes, altes Hamburger Unternehmen. Und die bauen gerade ihr Domizil aus, ihren Firmensitz, und zwar ordentlich. Da entstehen, also ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze sie jetzt haben, aber ich glaube, wenn es fertig sind, sind es über 3000 Arbeitsplätze. Das ist halt neue Gebäude, ich glaube, fünfgeschossig oder sechsgeschossig. Und ich habe nicht für Beiersdorf fotografiert, sondern für den Bauherrn. Heißt das Bauherr? Also der die Bauarbeiten sozusagen betreut und managt und die ganzen Gewerke sozusagen betreut, die da die Ausarbeiten machen.
Ja, das ist wahrscheinlich, würde man das dann als Bauherrn bezeichnen, ja.
Genau. Und das, ich bin ja da nicht, du bist ja da mehr vom Fach als ich, aber ich fand das faszinierend. Die bauen da seit 2 Jahren und ich hätte gedacht, die bauen so von unten nach oben, weißt du, dass sie unten alles fertig machen und dann immer höher steigen. Die bauen relativ, also für den Laien würde man sagen, chaotisch. Da wird in jeder Etage ist gerade ein anderes Gewerk immer für eine Woche sozusagen am Arbeiten und dann wird gewechselt. Und die haben riesen Pläne, Excel-Tabellen, wo man dann immer sieht, wie die Gewerke in den einzelnen Geschossen hopsen. Und es war echt spannend. So, also jetzt für mich als Laien. Ich habe so viele Fragen gestellt wie noch nie. Und allein die Tatsache, dass man da 3 Jahre auf so einer Baustelle als Handwerker rumdödelt, das muss ja auch schrecklich sein, oder?
Na, ich glaube, ja, es gibt bei den Handwerkern gibt's diese und diese Typen. Mhm. Es gibt die Abteilung Kundendienst, die müssen jeden Tag zu 4 verschiedenen Kunden und Baustellen fahren, ansonsten sind die unglücklich. Mhm. Und dann gibt es die, die sich gerne häuslich einrichten auf einer Baustelle und da gerne auch Jahre bleiben.
Ja, das klang auch so. Auf jeder Etage war ein anderer Radiosender eingespielt. Mal war das mehr so orientalisch, türkisch. Dann war wieder irgendwie deutscher Schlager auf der nächsten. War wirklich ganz lustig zu beobachten und irgendwie auch logisch, dass es so gebaut wird und welche Arbeitsschritte nach wem. Und der Bauherr hat da auch andauernd die Fehler begutachtet und mir gesagt, hier, der hat schon das installiert, das darf der eigentlich gar nicht. Und ein paar Mal haben mich auch Bauarbeiter angesprochen und gefragt, ob ich hier Spionage betreibe, Industriespionage.
Und dann hast du einfach gesagt, ja, und dann haben wir gesagt, ach so, ja, okay, dann
Nee, habe ich tatsächlich, ich habe ja gesagt und der Kunde ist dann eingeschritten, aber ich fand es ein gutes Zeichen einfach, dass da der Bauarbeiter auch wirklich aufpasst, dass da jetzt nicht irgendjemand über die Baustelle rennt. Ja, also spannendes Projekt. Fotografisch ging das jetzt so, war im Prinzip auf jeder Etage dasselbe. Ich habe da alles logischerweise mit dem 14 bis 30 fotografiert. Das hat sich sehr angeboten. Und ich hatte Hamburger Wetter, es war trüb, trist, das war ziemlich perfekt für die Location. Dadurch hatte ich ein schönes, sanftes Licht. Und
aber dann sind wir beide jetzt ja die Zoomies.
Ja, ich habe keine weitere, also ich habe keine Festbrennweite, die irgendwie ein schönes, also 35 ist das weiteste, was ich habe.
Darf ich noch mal ganz kurz an meine Regierungsviertelgeschichte anschließen, weil es passt ganz gut zu dem Thema. Wie werde ich ein besserer Fotograf? Und das ist mir jetzt gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist mein Tipp des Tages. nicht nur auf Hintergrund achten, nicht nur auf das richtige Licht achten oder auf die, sagen wir mal, die richtige Location, was man sozusagen so am Horizont sieht, sondern was auch ganz entscheidend zu der Qualität der Fotos beitragen kann, ist, wenn man nach unten schaut. Also der Boden. Nicht umsonst werden ja meistens auch Fotos am Strand sehr schön, weil du hast ja auch den hellen Sand, der auch ein super toller Reflektor ist. Und ich glaube, das kann helfen, wenn man auch, du grinst so.
Nein, ich wollte gerade sagen, ich bestätige dich total. Ich wollte nur sagen, ganz oft werden halt auch Bilder auf einer Wiese echt scheiße.
Ja, genau. Das ist ja der Grund, ne? Und wenn sich mal jemand fragt, warum werden Fotos auf einer Wiese mittags um 12 besonders scheiße, das hat nicht nur was damit zu tun, dass es dort keinen Schatten gibt. Das hat auch ganz maßgeblich damit zu tun, dass von unten das Licht, was da reinkommt, einfach nur entsetzlich ist.
Genau.
Und mein Tipp des Tages zu dem Thema, wie werde ich ein besserer Fotograf, achte mehr auf den Fußboden.
Wir machen auf keinen Fall eine...
Auch wenn er nicht im Bild ist.
Ja, wir machen aber auf keinen Fall jetzt eine dritte Sendung, wie werde ich ein besserer Fotograf, lieber Nils.
Nein, ich habe ja auch lediglich einen kleinen Hörertipp eingestreut.
Okay, man muss aufpassen bei dir. Du wolltest ja schon die zweite Sendung, dieses Thema hat es dir wirklich angetan, ne? Eine Sendung hat nicht gereicht, dann musstest du nochmal nachlegen und jetzt die dritte Sendung auch nochmal nachlegen. Das wäre jetzt zum Dauerbrenner. Stell dir mal vor, du kannst dieses Thema überhaupt nicht leiden. Ja.
So. Ansonsten, hier ist alles neu. Du wirst es am Samstag erleben. Mhm. Am Samstag bist du ja hier im Studio. Ich habe jetzt, das hatte ich ja erzählt, diese Woche wurden keine oder kaum Termine hier im Studio angenommen, vor allem nicht am Montag und Dienstag. Und hier wurde einmal so richtig
durchgefeudelt. Ja, super.
So aus dem hinteren Zimmer, aus dem Lagerraum, alles nach vorne ins Studio, sortiert nach, brauchen wir noch eventuell und brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Alles, was wir brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr und brauchen wir eventuell, wurde fotografiert und eingestellt. Mhm. Es gibt auch noch, so ein paar Sachen sind auch noch da.
Sag doch mal.
Viel wurde verkauft, aber einige Sachen sind auch noch
Vielleicht da. Vielleicht kann ich was gebrauchen.
Was haben wir denn noch? Ich glaube, wir haben hier noch ein LED-Licht, also eine Videoleuchte sozusagen, LED-Videoleuchte.
Mhm. Ganz spannend.
Ich weiß es, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Guck mal auf Studio 23 Flohmarkt, so heißt die Instagram-Seite, da werden die ganzen Sachen gezeigt.
Okay.
Und jetzt ist es also ganz toll. Vorne der Raum ist lediglich eine, sagen wir mal, eine Besprechungs, also so eine Wohnzimmeratmosphäre zum einen. Und der Rest ist jetzt wirklich nur dem Fotografieren vorbehalten. Und hinten in dem ehemaligen Lager ist jetzt ein abgespecktes Lager mit unserem Büro.
Und das Klavier ist auf dem Klo?
Nee, das Klavier steht gerade gar nicht im Studio.
Ach so, verkauft.
Nee, das habe ich nicht verkauft, das habe ich jetzt erstmal zu Hause zwischengelagert. Da ist zwar auch kein Platz, aber bevor...
Vor allen Dingen ist da auch ein Klavier, oder?
Bitte?
Vor allen Dingen ist da auch ein Klavier.
Nee, das hatte ich vorher schon verkauft. Ach, du, es ist alles sehr kompliziert.
Ja,
ich hatte erst überlegt, hier in der Nähe eine Lagerbox anzumieten.
Ja.
Aber dann hat Ines mich davon überzeugt, sie war so vorausschauend, hat gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir haben jetzt so ein paar Sachen nach Hause gefahren und also so ein bisschen hin und her geschaffelt. Und jetzt werden wir mal gucken, wie sich das hier jetzt so alles so einmöllert und dann kommt vielleicht auch das Klavier wieder zurück. Ich muss mal sehen. Also
so eine Lagerbox ist auch empfindlich kostspielig, oder?
Naja, also auf einen Quadratmeter gerechnet natürlich ja.
Ja.
Also das kannst du jetzt mit Wohnraum, also wenn du jetzt Baugrund hast hier in Berlin, ist es generell ratsamer, dort eine Lagerbox draufzustellen als Wohnraum.
Darauf wollte ich hinaus, ja. Also man ist da direkt gleich bei 300-400 Euro im Monat, selbst wenn man das kleinste Modul hat.
Nein, ich glaube so 1 bis 2 Quadratmeter kostet sowas wie 50 bis 70 Euro ungefähr.
Ja, okay. 1 bis 2, das hilft ja auch nicht meistens, oder?
Ja, aber wir sind dann jetzt also auf dem Quadratmeterpreis so auf Kudamm-Niveau dann wahrscheinlich.
Townziehen. Sehr schön.
Naja, also auf jeden Fall, wir sind damit wirklich jetzt sehr glücklich und ich hoffe, die Kunden werden es auch und die werden das zu schätzen wissen, auch wenn sie nicht wissen, wie es vorher aussah.
Ja.
Aber dass die Studio Experience, dass sie noch besser wird.
Anfang der Woche, ich glaube, wir haben so 2-3 Mal telefoniert, da warst du aber auch schon wieder ordentlich am Stöhnen, ne? Also du hast deine Studiotätigkeit und deine anderen Jobs, da war es schon wieder ordentlich bei dir Musike in der Stimmung, sag ich mal. Ja. Und ja. Es sind Wörter gefallen, die du nie on air sagen würdest, aber die haben mich sehr verstört am Hörer gelassen. Was ist da los? Also die Krise ist überwunden und trotzdem irgendwas wurmt dich doch sehr. Und du bist doch da schon, du stehst doch unter Strom sozusagen, richtig, ne?
Ja, naja, also ja, weil die Krise vorbei ist. Man kann sich ja denken, was dann, ne, wenn keine Krise ist, dann ist alles wieder so mehr oder weniger auf normal, nur halt ein bisschen anders. Mhm. Und es liegen wieder viele Aufträge in der Luft. Und das Problem ist einfach, was ich im Augenblick habe, ist, dass jetzt in der Vor-Corona-Zeit, auch das war ja anstrengend und da habe ich ja manchmal geflucht, du übrigens bestimmt auch, aber da war es bei mir so, eher weniger Kunden mit größeren Aufträgen, also auch mit mehr Umsatz, also ich nenne jetzt mal als ganz einfaches Beispiel eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ein relativ großer Auftrag, weil du hast 12 Stunden Arbeit am Stück und machst dafür einen relativ großen Umsatz, einfach weil du 12 Stunden am Stück arbeitest. So. Wenn du jetzt aber, und das ist jetzt das andere Beispiel, ein Bewerbungsfoto machst, dann arbeitest du dafür, hier im Studio fotografierst du dafür 20 Minuten und kriegst natürlich aber auch nur einen dementsprechend geringeren Preis. Musst also dann, keine Ahnung, um auf den Tagesumsatz von einer Hochzeit zu kommen, muss ich hier einfach 20 Bewerbungskunden annehmen. Na, oder 30.
An einem Tag.
Ja, genau. Bei der Hochzeit hast du aber nur einen Ansprechpartner, einen Kunden, eine Rechnung, einen Feedback-Kanal. Bei gleicher Umsatz habe ich hier im Studio 30 Rechnungen, 30 Vorgespräche, 30 Abwicklungen, 30 Mal Feedback. So, das ist einfach ungleich mehr Arbeit.
Ja.
Und jetzt ist es ja so, dass zum einen der Studiobetrieb hier läuft und zum anderen ist es ja so, dass die anderen Kunden, die ich habe, also können es Werbekunden sein oder das ist alles Mögliche, die wachen ja alle wieder auf. Das heißt, die kommen jetzt auch mit Aufträgen um die Ecke. Das heißt, ich pendel jetzt hier so zwischen der Studioarbeit und zwischen On-Location und das mit so einer großen Anzahl von Kunden, die permanent was von einem wollen. Das heißt, das Telefon klingelt in einer Tour, die E-Mail pingen, das muss alles so unter einer, ich will ja auch nicht die Kontrolle verlieren. Also im Sinne von, dass ich mal einen Kunden vergesse oder so.
Ja.
Das ist dann schon eine ganz schöne Jongliererei und das wird dann jetzt gerade im Augenblick, empfinde ich das schon auch als sehr anstrengend.
Hast du mal über ein externes Sekretariat nachgedacht? Für die Studiokunden beispielsweise?
Nein. Nee, das läuft ja, das stellst du dir jetzt dann vielleicht doch noch schlimmer vor, als es ist. Also durch die Online-Buchung läuft das ja relativ gut. Aber allein die Tatsache, dass wenn ich morgen oder wenn ich abends ins Bett gehe, muss ich nochmal in den Kalender reingucken, wann und wo bin ich morgen früh als erstes? Und in welchem Takt kommen die Leute? Oder muss ich vielleicht noch, bin ich nochmal außerhäusig? Es sind in der Einzelwoche sind es jetzt mittlerweile so viele Termine, dass ich das ist unmöglich, die noch alle im Kopf zu haben. Mhm. Das geht einfach nicht. Ne? Das heißt, ich bin wirklich absolut auf meinen Kalender angewiesen. Und alles funktioniert ja auch super automatisiert und synchron. Und ich kann überall auf jedes iPad, egal wo, was ich aufmache, es ist alles immer da, alle Informationen.
Ja.
Aber es ist halt wirklich, man muss sich auch davon lösen oder ich muss mich davon lösen, immer alles zu wissen. Sondern ich kann so weiß, so grob, was heute passiert. Morgen, okay, gucke ich heute Abend mal, wie wir das gewuppt kriegen. Mhm. Das ist so von einem Tag in den anderen. Macht mir auch Spaß. Ich habe der geneigte Hörer weiß das. Ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen. Da bin ich so leicht masochistisch veranlagt. Aber
ich überlege tatsächlich nur, wie du das noch optimieren könntest, ob man feste Studiotage irgendwie plant, dass man sagt, man macht nur 2 oder 3 Tage Bewerbungsbilder unter der Woche oder man holt sich tatsächlich feste Mitarbeiter,
da die ich jetzt das übernehmen. Schön, dass du fragst, habe ich gleich den nächsten.
Ich war überhaupt nicht gefragt, das war eine reine Aussage.
Ach so, darf ich da trotzdem mich zu äußern?
Sehr gerne.
Hier im Studio ist jetzt alles optimiert. Ich habe mich jetzt also von ganz vielen Dingen getrennt und während der Corona-Zeit habe ich ja auch gelernt, dass man auch mit weniger auskommen kann, ohne gleich, dass man tot umfällt.
Mhm.
Das war ja auch eine schöne Erfahrung. Dennoch habe ich direkt wieder Geld ausgegeben. Weil jetzt unser Büro hinten ist und ich ja gerade, das machen wir aber nochmal in einem anderen Podcast, ich mich gerade mit Capture One angefreundet habe und Capture One jetzt wirklich voll integriert ist in meinen Studioalltag durch das Tethern, steht da vorne kein Rechner mehr, gar nichts. Also habe ich jetzt ein kleines MacBook Air gekauft, um vorne im Studioraum also noch einen Computer zur Verfügung zu haben, mit dem fotografiert werden kann und auf dem man Kunden auch was zeigen kann und so weiter und so fort. So, und was jetzt also die größte Hilfe für mich ist, zu akzeptieren, dass nicht jeder Kunde, der ins Studio kommt, eine individuelle Behandlung erfahren kann. Das Einzige, was der erfahren soll, ist, der soll im Glauben sein, dass er eine unglaublich individuelle Behandlung erfährt. In Wirklichkeit muss das aber mega systematisch ablaufen. Ich möchte, also ich muss das auch machen, das habe ich jetzt so in den letzten Monaten rausgefunden. Wenn ich abweiche von meinem System, dann komme ich in Probleme. Also wenn ich zum Beispiel einem Kunden, wenn ich dem sage, ach komm, das kriegen wir schon hin hier irgendwie, keine Ahnung, hier ist, ich kipp dem Kaffee drüber. Und dann sage ich dem anschließend, ach komm, hier mit der Reinigung, such dir doch einfach ein Foto mehr aus. Geht nicht. Wenn du im Monat 40 oder 50 von diesen Leuten hier sitzen hast, du weißt nicht mehr, wem du den Kaffee rübergegossen hast, wem du was versprochen hast, mit wem hast du denn einen Hintergrund mehr oder einen weniger fotografiert, das bringt nur eine komplette Unwucht rein. Also du musst den Menschen, das Individuum natürlich, das Gespräch darf individuell ablaufen. Also es gibt sozusagen so für mich im Kopf so Bereiche, da kann ich komplett individuell werden. Im Gesamtablauf ist das aber tödlich, wenn ich davon abweiche, weil ich hinterher nicht mehr weiß, wem ich was gesagt habe.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, super. Oder auch nicht. Also, man muss mal gucken. Ich habe mir ja schon wieder Sorgen gemacht Anfang der Woche. Aber wenn du
Anfang der Woche waren wir doch hier nur am Räumen. Also.
Ja, aber davor hast du ein bisschen, Und da dachte ich, okay, dann hol dir eine Sekretärin oder hol dir einen Fotografen oder irgendjemand, der die Leute da wegfotografiert, optimier die Scheiße doch mal. Und dann, aber wenn du das brauchst, dann ist doch alles gut. Ich wollte ganz kurz einen Zwischenstand geben bei meinem Fotograf.de Abi-Job, weil der jetzt noch bis zum Wochenende läuft und dann durch ist. Ich bin bei jetzt fast 1.800 Euro Umsatz. Ich habe ja 69 Codes rausgegeben, also 69 Kunden sozusagen, also Abiturienten mit ihren Eltern. Und das Schöne ist, also es sind erstmal ja gar nicht so viele, da waren im Semester ja deutlich mehr, das heißt nicht jeder ist zu mir gekommen, aber von den 69 haben bis jetzt 59 gekauft. Und das finde ich einen ganz guten Schnitt und ich hoffe, der wird noch einen Ticken höher. Das heißt 86% aller Menschen, die bei mir vor der Linse waren, haben später auch gekauft. Und das zwischen.
Das finde ich beachtlich.
Ja, zwischen 10 Euro, was glaube ich so das der geringste Einkauf war, bis hin über 200 Euro. Was ich dann schon wieder Wahnsinn finde. Ja, das ist so der Zwischenstand. Und ich glaube, auch da wieder, wenn ich das ein bisschen sinnvoller optimiert abgearbeitet hätte und ein bisschen erfahrener in dieser Art der Fotografie gewesen wäre, davon, also wenn man davon 3-4 im Monat hat, ne? Oder, naja, okay. Aber es kann sich schon lohnen auf jeden Fall. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich da, weiß ich nicht, einen Tausender mache und dann ist gut, aber ja, jetzt sind es fast das Doppelte. Ruhe im Karton.
Würdest du das gerne öfter machen? Also diese Art von Fotografie, das heißt, wo du auf eigenes Risiko kommst und der Verkauf dann im Nachgang stattfindet, über also ein klassischer Fotograf.de-Auftrag?
Also ich hatte, das ist ja erst mein zweiter Auftrag und die beide liefen eigentlich ganz zufriedenstellend. Insofern, wenn man im richtigen Klientel unterwegs ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Da gibt es eine Menge zu optimieren. Ich würde beim nächsten Mal würde ich mir tatsächlich, glaube ich, einen Pappaufsteller vorher basteln und so mit Pfeil, hier geht's zum Fotografen und irgendwie noch mit drunter null Risiko, sie können später entscheiden. Man kann da, glaube ich, noch mal richtig einen Euro mehr drehen, als ich das jetzt gemacht habe. ich würde es ungern, ich würde ungern nur von solchen Jobs leben, aber so ein bisschen als Zubrot finde ich das eigentlich ganz, ganz gut. Hm. Also stört mich nicht weiter.
Ja, und das, ich finde das nämlich jetzt auch, weil das lief ja parallel dazu, dass ich mich, also ich habe mich während Corona hier ums Studio gekümmert, dass das jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Du hast, das war schon, doch, das war ja auch quasi zur Corona-Zeit, als du das Ballett-Shooting hattest. Und macht dir das Spaß denn so, so in sowas Neues einzusteigen und dann da so ein bisschen dran rumzuschrauben und die, sagen wir mal, Prozesse zu optimieren, also so eine Art neues, neues Geschäft herzustellen und wirklich so, ja, wirklich zu optimieren? Weil, also ich kann das vorwegnehmen, mir macht das Spaß. Also mir hat das im Studio hier richtig Spaß gemacht, eigentlich aus dem etwas durcheinander Haufen mal, hier wird ab und zu fotografiert, so eine Art, ja, so eine rundlaufende Maschine zu machen. Das hat mir richtig Freude gemacht.
An dem Punkt bin ich ja noch gar nicht. Ich habe jetzt zwei dieser Shootings, wenn jetzt sozusagen der Folgeauftrag käme, dann wäre ich ja in der Frage, was könnte man optimieren, wie kann man das noch lukrativer gestalten, dann kannst du mir die Frage nochmal stellen. Aber ja, dann macht es auch Spaß. Und ich überlege tatsächlich, also für mich stellt sich die größte Frage, und darauf habe ich nicht so viel Lust, wie sollte man jetzt zum Beispiel solche Abi-Verleihungen, wie sollte man an Folgejobs rankommen? Und das heißt Klinken putzen. Ich müsste jetzt anfangen, irgendwie mich durchzutelefonieren oder E-Mails schreiben, Kaltakquise betreiben. Darauf habe ich jetzt weniger Lust.
Ja, das würde ich dir auch nicht empfehlen, weil wir ja im Augenblick, ich glaube, das ist ja seit gestern oder so auch in allen Medien, die Abi-Feiern und die Abschlussfeiern der Schulabgänger im Allgemeinen fallen aus. Das hat der Herr Bundespräsident ja auch in einer so einer Schulabgänger-Ansprache erzählt, dass es halt schade ist, dass die halt jetzt das nicht gebührend feiern können, aber es ist so. Dementsprechend, glaube ich, wäre jetzt auch der falsche Augenblick, auf das Pferd Abi-Feier zu Abi-Abschlussball zu setzen.
Ja, aber Abi-Verleihung, ne? Ist ja dasselbe.
Abi-Verleihung, ja, ja, ja.
Das war ja, bei
aber
mir.
Da ginge ja in Nicht-Corona-Zeiten ginge da ja noch so viel mehr. Wenn du erstmal so eine Stufe am Wickel hast, den kannst du ja, die haben ja doch die ein oder andere Feierlichkeit.
Klar.
So, und ich habe jetzt mal, habe ich ja schon mal gesagt, ohne dass ich jetzt pessimistisch sein möchte, ich gehe mal davon aus, dass uns das Thema einfach noch 2 Jahre beschäftigen wird, aber locker 2 Jahre beschäftigen wird. Dementsprechend wäre das jetzt, glaube ich, das falsche Pferd.
Ja, aber selbst wenn ich sage, ich möchte gerne mehr Abi-Verleihungen fotografieren, bedeutet das ekelhaftes Klinkenputzen, ne? Ich habe die beiden Jobs habe ich nur über Vitamin B bekommen. D oder B? Vitamin
B.
B. aber D ist eigentlich für. Naja, ist egal. Jetzt wäre es halt daran, wie komme ich an den Folgejob, und darauf habe ich weniger Lust. Ich habe Lust, dieses meine Tätigkeit, also die fotografische Tätigkeit und meinetwegen auch das, wie mache ich danach die Kommunikation mit den Leuten, das zu optimieren, das macht mir Spaß. Das reine Marketing macht mir weniger Spaß und wird höchstwahrscheinlich auch deshalb im Sande verlaufen. Ich kenne mich ja.
Ja. Was macht die Stockerei?
Gut, ich bin jetzt seit 2 Tagen da dran, die Ergebnisse von Amrum mir anzugucken, weil ich ja viel gefilmt habe. Und also sagen wir es mal so, ich habe gestern Abend bestimmt 3 Stunden Timelapse-Bilder gestempelt, weil mein Sensor nicht ganz sauber war. Große Katastrophe, aber ich habe es jetzt einmal durchgezogen. Ja, ich hab das damit gemacht. Es liegt da, aber es war nicht so wahnsinnig gut. Ich mach's jetzt nochmal.
Du hast mit diesem, das ist hier, ich halte übrigens hier das Full Frame Sensor Cleaning Kit in die Kamera. Mit diesem Kit hast du deine Kamera gereinigt?
Ja. Also es ist nicht genau dasselbe, aber es ist sowas, es sind solche Sensor Swaps, ne? Und genau. Da muss ich, wie gesagt, ich bin ja in der Woche nochmal auf Amrum oder ein bisschen mehr als in der Woche, und dann werde ich das optimieren, werde ich vorher mir nochmal, vielleicht auch, ich habe das ohne so eine Lupe gemacht, ich muss mir den Sensor dann auch nochmal unter der Lupe angucken, weil das ist bei Video wirklich ärgerlich, wenn du so einen blöden Fleck da hast. Und ich habe gestern die ersten Videos fertig gemacht, das ist auch alles schön, aber auch das muss optimiert werden und dann hochgeladen. Ich habe jetzt bei iStock mich für die Exklusivität auch beim Video entschieden. Das ist jetzt auch in der Mache. Dann probiere ich da die ersten Ziele zu erreichen. Da probiere ich mal 300 Videos im Jahr zu verkaufen. Dann kommt man da auch auf höhere Prozente, weil Videos tatsächlich auch für deutlich mehr Geld verkauft werden als Fotos. Es ist auch wirklich, und das ist halt auch ein bisschen eklig beim Video. Und da würde ich auch gerne gleich zum nächsten Thema kommen, was da für Daten anfallen, das ist, da muss ich mir echt was überlegen. Das geht direkt gleich ins Geld. Also wenn du ordentlich viel filmst, was du da an Festplatten und an Speichermedien brauchst und am Ende auch, was du in dein ganzes System pumpen musst, an der Computer hier müsste eigentlich ausgetauscht werden. Man muss sich da wirklich ordentlich aufrüsten, um
Also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, musst du als Stock-Videograf, musst du mit Backups arbeiten? Das heißt, ist es wirklich notwendig, dass du das ganze Zeug lagerst auf zwei Festplatten? Also ich würde mal behaupten, nein, weil wenn das Zeug bei Adobe oben, Getty oben ist, dann hat's Getty und die verkaufen es und die sind ja quasi für ihre eigene Datensicherheit verantwortlich.
Es ist nicht die Frage, dass Getty die Daten verliert. Die Frage ist, wenn ich irgendwann mich mal gegen die Exklusivität entscheide und sage, ich möchte die Videos auch noch bei 12 anderen Agenturen hochladen. Ja,
dann kaufst du die erst wieder bei Getty. Das ist dann im Zweifel günstiger, als die ganzen Jahre lang immer mit doppelten, also mit Backup-Platten
durch die Gegend. Du bist ein Profi. Ja, wenn ich alle meine Bilder zum Beispiel kaufen müsste, dann dann könnte ich mich gleich eingraben. Nein, insofern doch, ein Backup gehört für mich dazu und es gehört dazu, aber Video ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und ich würde jetzt, habe ich gerade anderer Schnack gesagt? Ich bin ja kein Hamburger. Verdammt, ey, muss mir ja echt, ich sag auch nicht moin. Aber ich wollte mit dir tatsächlich gerne mal über die neuen Canon-Modelle reden, weil da zumindest ja das große Modell, die R5, hat er jetzt 8K, 8K-Video. Und wenn man damit anfangen würde, dann müsste man ja hier so eine wassergekühlte Höllenmaschine hinstellen und terabyteweise Festplatten bei Amazon bestellen.
Ja.
Nein, ich glaube, letzte Woche, genau vor einer Woche oder so, kamen die neuen Canon-Modelle raus. Und ich nehme es vorweg, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich in erster Linie darüber gefreut, dass Canon wieder lebt. Die Kamera selber ist jetzt, die ist bestimmt super, die R5 und auch die R6 mit Abstrichen, das etwas kleinere Modell. Super Features, will ich gar nicht so im Detail drauf kommen. Aber es ist einfach schön, dass es nicht nur Sony gibt und Nikon und Fuji, sondern dass einfach Konkurrenz wieder, dass ein Leben im Markt ist, dass da jetzt gerade Canon mit gerade im Filmbereich mit 2-3 Features kommt, die du nicht bei Sony bekommst oder noch nicht bei Sony bekommst, sondern vielleicht erst in 2 Monaten bei Sony bekommst und im halben Jahr wieder bei Nikon. Das macht die Produkte einfach besser und ich bin super froh, dass Canon da weiter mitspielt.
Mhm. Bevor wir jetzt nochmal über diese Canon-Kameras reden.
Und jetzt kommt Reklame.
Freunde der Sonne, auch diese Episode des Uncle Bobcast wird gesponsert von Anyloop. Ich freue mich darüber wahnsinnig, weil ich wirklich seit, ohne Übertreibung, mindestens 10 Jahren absoluter Anyloop-Fanboy bin. Ich habe seit 10 Jahren keinen anderen Akku gekauft und nicht nur, weil Anyloops so überragend aussehen. Nein, ich nutze Anyloops für meine mobilen Blitze auf Hochzeiten. Ich habe sie in den Funkauslösern, für meine Studioblitze. Ich habe sie in praktisch jeder Fernbedienung hier zu Hause, in Uhren, in Taschenlampen, sogar in den Fahrradlampen und hier in dem Zoom-Gerät für die Aufnahme. Anyloop Akkus finde ich aus zweierlei Gründen so wahnsinnig toll. Der erste Grund ist, sie haben keinen Memory-Effekt. Das brauche ich besonders bei den Auslösern für die Studioblitze, weil ich die tatsächlich nicht jede Woche benutze, sondern die bleiben auch mal 3-4 Wochen in der Tasche und dann hole ich sie raus. Und ich habe es noch nie erlebt, dass der Funkauslöser dann keinen Saft mehr hatte, sprich, dass die Akkus sich entladen haben. Nein, sind wirklich sind wahnsinnig zuverlässig, ist der Auslöser da und das ist einfach super gut zu wissen, dass diese Batterien keine Spannung verlieren. Der zweite Grund ist, ich nutze für meine Blitze auf Hochzeiten die AnyLoop Pros. Das sind die schönen, schicken Schwarzen. Die haben nämlich am meisten Saft. Die haben mal richtig viel Saft. Und besonders für den ersten Tanz, für den Hochzeitstanz, habe ich mir angewöhnt, wirklich viele Bilder zu machen, um keinen Moment zu verpassen. Und dafür müssen die Akkus wirklich top sein. Die müssen nämlich meine Blitze in schnellster Zeit wieder aufladen und ich muss wirklich innerhalb von manchmal noch nicht mal einer Minute so viele Bilder wie möglich machen können und das garantiert mir AnyLoop und ich bin da noch nie enttäuscht worden und darum sage ich vielen Dank für die Unterstützung, AnyLoop.
Das war Reklame.
Ich habe mir in Vorbereitung versucht mal darüber nachzudenken, wofür die einzelnen Kamerahersteller traditionell stehen. Mhm. Weil es gibt ja Gründe, warum es so viele, und also es gibt Nikon und Canon quasi so als Traditionsmarken. Ich glaube, Minolta zählt da auch mal dazu. Also es gibt ja, ne, so. Und ich glaube, dass die ja zumindest
Minolta ist das Sony,
jetzt real,
oder?
Begründet ist, aber zumindest hat ja, glaube ich, jeder Hersteller so sein Image. Mhm. Na, also gar nicht vielleicht das Image, was er selber versucht zu pflegen, sondern aber das Image, was er einfach von außen, was er so aufgedrückt bekommt. Mhm. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, wofür steht Canon bei dir, wofür steht Nikon bei dir, wofür steht Sony bei dir, um mal so die drei großen Player im Augenblick zu nennen?
Also Canon war jahrelang eigentlich der größte Player für mich mit den großen grauen Tüten, ne? Wahnsinnig sportaffin, wahnsinnig, die haben, glaube ich, mit Abstand das größte Objektiv, den größten Objektivpark von allen, sind in der Naturfotografie auch viel, weil sie diese ewig langen Brennweiten im Sortiment haben und waren auch immer bekannt für Porträtfotografen, weil ganz viele auf die Hauttöne zum Beispiel immer bei Canon geschworen haben und auf die Farben geschworen haben. Also Canon, eigentlich konnten die alles. Dann kam Nikon, vielleicht ein bisschen robuster gebaut, haben immer die etwas besser abgedichteten Bodies gehabt, ein bisschen rougher vielleicht, hatten zumindest ab der D3, D4 auch immer das etwas bessere ISO-Verhalten. Diese waren rauscharmer als die Canons, wenn ich mich recht erinnere. Und Sony war früher, glaube ich, haben Minolta aufgekauft. Sony ist aus dem alten Minolta entstanden. Jahre, also die sind ja erst seit 5 Jahren richtig am Markt oder 4 Jahren und haben dann halt viel über die Software gelöst. Ne? Hatten eigentlich mit den spiegellosen Kameras erst diesen Durchbruch mit der A9, die dann halt auch den elektronischen Shutter so gut auslesen konnte, dass kein Bending und sowas passiert. Und haben den beiden Großen sozusagen ein bisschen den Rang abgelaufen. So empfinde ich das.
Ja. Ja. Also ich bin, ich habe auch gedacht, Canon steht auf jeden Fall für Sport. Mhm. Ich habe mal gehört, dass der Canon-Chef ganz früher, dass der entschieden hat, wir machen jetzt die weißen, die Pro-Linsen sind alle weiß, damit er im Stadion sehen kann, wer alles Canon fotografiert. Ja. Also, dass man sofort erkennen kann. Mhm. Erkennen kann.
Aha. Sehr gut.
Ja, genau. Also Canon, ich glaube, die waren immer marktbeherrschend, auch gerade bei, Mediamarkt, 500 Euro, da greift man, glaube ich, traditionell zu Canon. So. Punkt. Ich glaube, die werden einfach, die verkaufen die meisten Kameras. Oder haben früher zumindest die meisten Kameras verkauft.
Ja.
Und Canon steht halt so, das ist so die Spiegelreflexmarke gewesen, immer. Mhm. Und vor allen Dingen dann später ab der 5D Mark II, dann auch unglaublich, wir können alle die Aris zu Hause lassen, wir drehen jetzt Filme mit der DSLR. Mhm. So, das war ja die erste Kamera, die so wirklich auf damals beeindruckende Art und Weise filmen konnte. Ne? Mhm. Und Nikon habe ich, ich weiß nicht warum, verbucht unter, das ist ein bisschen eine feinere Marke. Also das ist strahlt ein bisschen mehr Wertigkeit aus, also geht nicht so in die Fläche wie Canon. Also Canon bedient alles. Alle haben Canon, jeder kennt Canon. Canon ist überall und Nikon ist so ein bisschen ein bisschen feiner. Ich habe von Leuten gehört, die sind auf Nikon gegangen, weil sie das Klicken so geliebt haben. Schon früher zu Analogzeiten.
Komisch, für mich waren die immer die robusteren, die etwas derberen, weil sie in der Natur konntest.
Mit fein meine ich auch nicht das Gegenteil von robust, sondern das ist so vielleicht so ein bisschen. Wer mit mehr Enthusiasmus sich mit der Fotografie beschäftigt, dass der eher zu Nikon geneigt war.
Mhm. Okay.
Ja. Aber du, das ist ein reines Gefühl, was und Sony steht nach wie vor traditionell für Fernseher.
Und Walkmans.
Und ja, Walkmen.
Walkmänner. Ja, okay. Ich finde trotzdem, die R5 hat so zwei, drei Sachen, die mich schon sehr begeistert haben und ich bin einfach super, also gerade im Videobereich ist das schon geil, was die da reingebaut haben, aber auch im Fotobereich finde ich zwei, drei Sachen toll und die hätte ich super gerne in der nächsten Z-Generation. Zum Beispiel, da muss man natürlich abwarten, wie das später wirklich verbaut wurde und wie toll das zu bedienen ist, den FTP-Modus, dass du einfach direkt über dein Telefon einen FTP-Upload machen kannst zu, weiß ich nicht, PicDrop oder auf deinen Server. Das geht ja zumindest bei Nikon jetzt nicht ohne weiteres. Die A9 hat es auf jeden Fall, auch die A9 II hat es, glaube ich, dass du, weißt du, bestes Beispiel, du bist wirklich auf dem Job und machst Pressearbeit und lädst im Hintergrund deine Bilder schon mal in PicDrop hoch und jemand kann die auswählen oder die Redaktion kann die runterladen. Das finde ich ist ein Feature, das gehört in jede neue Kamera.
Ja, also bin ich ganz deiner Meinung, wenn sowas funktioniert, wäre ich schlicht begeistert. Aber, und das ist für mich auch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, es muss die Kamera nicht nur theoretisch können, sondern also ich zum Beispiel wenn ich das Wort FTP höre, da kriege ich ja schon schwitzige Hände, ne?
Also wirklich, du machst deinen Rechner abends aus, damit er. Naja, ist okay. Gut. Ja. Aber also, das kriegt man ja gewuppt. Das ist ja nur eine Adresse, die du hinterlegen musst.
Na, ich sag nur, das muss auch, das muss über das Interface und auch über die Benutzerfreundlichkeit muss bei sowas gegeben sein. Weil, wie gesagt, FTP, da renne ich weg, wenn ich das Wort nur höre. Ich weiß bis heute nicht genau, was es ist. Und das muss auch wirklich für Technik-Dummies muss das zugänglich sein und gut integriert sein. Das ist für mich ganz wichtig. Nur, auch hier, guck mal, in der Nikon, ich habe jetzt die D850 mal in die Hand genommen. Hier kann man ja auch, warte mal, wenn ich jetzt hier, da gibt's ja auch, da kannst du hier WLAN einschalten und solche Sachen, aber ich weiß einfach nicht, wohin das führen soll. Das ist irgendwie, ich finde, das ist was die Kamera kann, das ist alles nicht so gut, wirklich gut integriert.
Ja.
Auch die Verbindung zum iPhone über Bluetooth oder auch über eine eigene WLAN-Verbindung, das funktioniert zwar alles theoretisch und manchmal, aber so richtig intuitiv und richtig, richtig super gelöst ist das alles noch nicht.
Es bleibt auch abzuwarten, wie das bei Canon gelöst ist. Ich weiß nur, dass das die Leute von Sony, von der A9 II, glaube ich, alle sagen, dass das wirklich ein gelöstes Problem ist bei Sony und ich finde, das gehört dazu, wenn du solche Jobs hast, ist das super. Und wenn wir irgendwann mal 5G haben, warum nicht gleich das Backup auf der Hochzeit? Weißt du, brauchst du keine zweite Karte mehr, sondern schießt das Backup, wie wir uns das damals mal gewünscht haben, direkt in die Cloud. Das muss ja doch die Zukunft sein. Wird natürlich in Brandenburg oder in MacPom auf dem Land schwierig, aber vielleicht irgendwann mal.
Ja, bezüglich eines besseren Autofokus-Systems schenke ich Canon jetzt erstmal Glauben. Mhm. Also die kriegen meine volle ich vertraue ihnen, dass das, was sie sagen, was die Kamera kann, dass die das auch kann. Damit wäre sie dann für mich auch mehr oder weniger auf Augenhöhe mit der, keine Ahnung, mit AA9 oder so. Übrigens auch die Bildrate, ne? Ich glaube 20 Bilder pro Sekunde und das bei 45 Megapixel, das ist eine Menge.
Ja, die Frage aber nur ist, elektronisch, brauchen, nur elektronisch. Ja,
na, braucht man das? Das ist eine andere Frage, aber dass es überhaupt möglich ist, ist natürlich erstaunlich.
Ja, bei Sport brauchst du das, definitiv brauchst du das. Also du brauchst das nicht jetzt jedes Mal, aber ich glaube, sie kann 12, also sie kann 20 elektronisch und 12 mir fällt das Wort nicht ein, was ist das Gegenteil von elektronisch? Mit dem mechanischen Shutter halt, mit dem mechanischen Shutter. Weil das Problem ist ja auch tatsächlich bei schnellen Bewegungen, dass du diese Verzerrungseffekte hast, ne? Weil der elektronische Sucher nicht schnell genug ausgelesen wird oder halt nur so zeilenweise.
Ja, ich habe jetzt, muss ich zugeben, zu den Canon-Kameras eine sehr oberflächliche Recherche gemacht, aber was ich nicht, ich habe keine Informationen dazu gefunden, ob Canon, so wie Sony, ob die Kunstlichtproblematik bei Silent Shutter in den Griff bekommen haben.
Ich meine nicht, das ist nämlich dieselbe Problematik wie bei diesen, wenn du halt eine richtig schnelle Bewegung im Bild hast und das mit einem elektronischen Sucher machst, hast du diesen Rolling Shutter Effekt auch bei Fotos. Nicht nur beim Video, sondern auch bei Fotos, dass es so leicht verzerrt, weil der Sensor halt zeilenweise ausgelesen wird und ich meine, dass die R5, also das Topmodell, auch nicht schnell genug dagegen ausliest, aber das wird die Praxis höchstwahrscheinlich auch noch zeigen. Was ich, klar, dieses 8K-Video, ich habe es schon angesprochen, ist erstmal, braucht höchstwahrscheinlich, also die wenigsten Leute brauchen es wirklich, weil es gibt ja für 8K noch nicht mal Endgeräte, aber du kannst halt beim Video relativ weit reinzoomen und was halt auch noch echt spannend ist, du kannst dir JPEGs ziehen aus dem Video, die dann am Ende 35 Megapixel haben. Beziehungsweise, wenn du die auf 3:2 croppst, haben die 28 Megapixel. Und das ist ja plötzlich mal echt ja, eine Option,
also,
ne?
Das ist alles richtig. Ich glaube, also, ja, ich glaube auch, dass das 8K, das wird jetzt ja auch, das wird ja sehr nach vorne gestellt, ne, diese Funktion, diese 8K-Funktion. Ich glaube auch, dass die für die allermeisten Anwender zunächst mal Quatsch ist. Und da wird halt mit Zahlen um sich geworfen, genauso wie, in der, keine Ahnung, in der Deo-Welt, da kannst du halt mit 96 Stunden Deo-Wirkung kannst du halt nichts mehr werden. Ja, das ist halt, die haben sich ja von 24 auf 48 auf 96, aber es ist ja auch, in den seltensten Fällen brauchst du 96 Stunden Deo, außer wenn du gerade auf Interrail bist und 16 Jahre alt. Ne, das heißt, es gibt natürlich theoretisch Anwendungsfälle für so ein Deo.
Ja, ich glaube, mit 16 braucht man alle 2 Stunden neues Deo.
Ja. Aber nicht, wenn du hier den, wie heißt das, irgendwie so Bodyguard 96, 172 Stunden, ich habe keine Ahnung. Naja, also die also in der Deo-Welt, ähnlich wie in der Kamerawelt, wird halt mit den großen Zahlen gerne geworben,
ja.
Die aber im Grunde in der täglichen Anwendung Quatsch sind. Also brauch erstmal, ich will nicht sagen kein Mensch, aber betrifft eigentlich nur sehr, sehr wenige.
Ja.
Und das mit den JPEGs ziehen aus dem Video, das, da hast du natürlich grundsätzlich recht. Allerdings, wenn du filmst, und jetzt ist es ja bei uns so, wir sind ja Menschenfotografen, dann filmst du ja in der Regel, also nach allen Regeln der Kunst, bei roundabout einer 50. Sekunde. Und da hast du natürlich ruckzucki Bewegungsunschärfe drin.
Stimmt.
Du müsstest dann schon anfangen, quasi auf im Foto unter Fotogesichtspunkten zu filmen und dann wird's natürlich albern. Na, also wenn du wirklich, ich sag jetzt mal als Beispiel, du läufst über eine Hochzeit und filmst in 8K, wohlwissend, dass sich das Video überhaupt nicht interessiert, sondern du dir später nur die Fotos rausziehen willst, dann würde sich natürlich die Frage stellen, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel mehr Arbeit macht im Nachgang.
Datenschlacht. Vor allem also, im ProRes noch, ne? Im
RAW ist 8K natürlich sicher eine beachtliche Leistung und auch, keine Ahnung, vielleicht in 10 Jahren ist es auch eine wichtige Funktion. Ich glaube, heute ist es
erstmal
keine große Rolle.
Ja, nein, du kannst halt deine 4K-Videos ein bisschen aufwerten, indem du künstliche Schwenks einbaust, ne? Indem du einfach nur zoomst im Bild. Sowas ist dann halt ganz nett, wenn du nur eine Kamera beispielsweise hast und nicht irgendwie eine B-Roll, dann kannst du halt da ein bisschen zumindest mit dem Bild die Möglichkeiten werden größer. Ich freue mich viel mehr über 4K 120p. Das ist fehlt mir an der Z6 tatsächlich jetzt gerade auch, wenn ich ein bisschen auf Amrum habe ich es gemerkt, so ein 120p Video in eine richtig schöne Zeitlupe ist schon was Tolles. Und dass die jetzt in 4K geht bei der Kamera in Verbindung mit dem wohl auch bei Video sehr, sehr guten Bildstabilisator, wo manche Leute schon gesagt haben, man kann sich einen Gimbal sparen, bleibt alles abzuwarten, aber ist eine tolle Entwicklung einfach. Wo ich einfach hoffe, dass die Kameras in 2-3 Jahren tatsächlich, weißt du, ich habe noch so in der letzten Sendung gejammert, wie schwer der Gimbal ist, wenn das irgendwann, wenn die Kamera so stabilisiert, dass es wirklich in vielen Situationen nicht mehr nötig ist, was will man mehr? Mhm. Ja. Je nach Brennweite natürlich.
Und dann bringe ich noch mal ganz kurz auf Stand, die R6-Kamera ist so ähnlich mit weniger Megapixeln.
Richtig, die hat 20 Megapixel und ist ein bisschen abgespeckter in den Videos, wobei sie auch, sie kann die 120 Bilder pro Sekunde nur im Full HD, nicht im 4K, da kann sie nur 60, sie ist ein bisschen abgespeckter, kostet aber auch deutlich weniger, ne? Sie kommen beide mit zwei Speicherkarten-Slots, was ich begrüße. Genau. Und ich habe mich einfach gefreut, dass das Canon tatsächlich da was richtig, erstmal nach außen, was richtig solides, also Gutes
auf dem Markt. Was ich beachtlich finde, ist, dass Canon es zumindest jetzt geschafft hat, das ist jetzt ja sozusagen die zweite Generation spiegellos. Mhm. Die sind ja wirklich, also gefühlt sind die auch erst seit, wie lange haben wir jetzt Sets? 2 oder 3 Jahre? Ich weiß es nicht. Also noch gar nicht so lange.
1,5 Jahre habe ich meine, du hast deine ungefähr 2 Jahre, genau. Ja.
Also dann kommen die jetzt in der zweiten Generation mit einer Kamera, die also, wenn wir jetzt mal dieses Bending-Problem ausblenden, die im Grunde mit Sony auf Augenhöhe ist. Ne? Und Sony hühnert da ja schon deutlich länger rum mit ihren, also die sind da ja in dem Spiel schon.
Ich glaube, Sony bringt jetzt die neue A7 III oder was auch immer Ende des Monats raus. Ich glaube, in 2-3 Wochen oder so kommt da das neue Modell und man sagt jetzt schon, bei den Videos werden sie praktisch identisch sein mit den Canon-Modellen.
Welche Frage sich natürlich aufdrängt und sofort anschließt, ist es denn jetzt Zeit für einen Systemwechsel?
Ja, und ich würde gerne auch dieses neue Objektiv 600 mm Blende 11, das würde ich gerne auch kaufen.
Aber liebäugelst du jetzt mit einem Systemwechsel?
Nein, null. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Ich freue mich einfach, dass Konkurrenz im Markt ist. Das ist für alle immer das Beste. Nichts wäre schlimmer, als wenn Canon jetzt gesagt hat, wir machen nur noch Walkman. Oder Fernseher.
Wenn man jetzt mal das Finanzielle außer Acht lässt, auch dann würde ich über einen Systemwechsel übrigens nicht nachdenken. Und das ist ja die andere interessante Beobachtung. Ich bin ja wohlwissend, dass es Kameras gibt, die meiner Z-Kamera überlegen sind, bin ich ja total glücklich. Ne? Also die macht tolle Fotos, ich fühle mich damit wohl. Und ich glaube, man lernt auch im Laufe der Zeit, dass es gerade bei den Kameraherstellern gibt, das ist halt wie in so einem Autorennen, ne? Mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne, dann kommt der wieder und am Ende des Tages spielt es alles keine Rolle, weil Fotografie, am Ende des Tages geht es darum, was hast du für einen Bodenbelag? Reflektiert der, macht der schönes Licht oder macht der kein schönes Licht?
Das ist das Wichtige. Worum es geht. Das sind die wichtigen Fragen, richtig.
Erstens das und zweitens, hast du deine rote Nase dabei? Oder hast du den richtigen Gag am Start? Zumindest jetzt bei der Porträtfotografie. Das sind die entscheidenden Punkte. Und da hilft dir dann, wenn du die rote Nase vergessen hast und auf einer grünen Wiese steht, da helfen dir auch 8K nicht mehr.
Das stimmt. Was ich auch super finde und was Nikon bitte auch kopieren darf, ist das Display, dass man das auch zur Seite schwenken kann. Das vermisse ich hier und da. Auch gerade für, wenn man sich selber filmen will, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber dass man das Bild kontrollieren kann, verstehe ich nicht. Bei Nikon habe ich mich auch schon drüber geärgert. Und das hat Canon jetzt gut gelöst. Na, das ist auch so zur Seite.
Ja, ich verstehe schon. Also so für Selfie.
Für Selfie.
Vlogger.
Vlogger. Genau. Und ein schönes Log-Profil haben sie drin. Das habe ich mir noch notiert. Das könnte Nikon sich auch abgucken, weil dann kann man schön mit LUTs arbeiten und das Profil ist noch ein bisschen flacher und lässt sich noch ein bisschen mehr
erweitern. Ja, aber Manuel, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, Stichwort 5D Mark II. Ich glaube, in der Filmerei war Canon immer überlegen.
Naja, jetzt bei den Spiegellosen nicht, ne? Canon hatte immer das Problem, dass sie natürlich ihre Filmkameras haben und die nicht torpedieren wollte, selber, ne, kannibalisieren wollte. Und darum haben sie eigentlich immer Features bei den Spiegelreflex und bei den Spiegellosen eher gerne weggelassen, damit sie sich da nicht selber die Kunden abgraben. Und jetzt haben sie zum ersten Mal wirklich feuerfrei, ne? Du kannst jetzt halt auch über einen externen Rekorder ProRes aufnehmen, wie die Z6 und die Z7 das auch können.
Ein anderer Punkt, vielleicht habe ich das aber auch nur nicht mitbekommen, gefühlt hat Canon, du hast gerade vor einer Woche haben die gesagt, hey, wir haben zwei neue Kameras und ich glaube, die sollen noch diesen Monat ausgeliefert werden.
Das liegt an dir. Die haben auf dieses Event haben die lange hingearbeitet und viel Werbung gemacht.
Ah, okay.
Die haben eher hochgestapelt. Bei der Werbung haben sie gesagt, jetzt kommt die Kamera des Jahrtausends. Oh. Wo alle Welt schon gesagt haben, oh, ist das so clever? Hat aber ganz gut geklappt. Also
ja, weißt du denn ganz grob, wann die angefangen haben zu sagen, da kommt was?
Nein, aber es ist schon ordentlich.
Also war das jetzt schon vom halben Jahr oder?
Nein, nicht ganz, aber vom Monat oder anderthalb Monat oder so. Die haben auf dieses Event, das war schon ein großes Event und das Event selber soll auch, ich habe es selber nicht gesehen, ich habe es nur auf YouTube teilweise gesehen, auch mal ein anderes Niveau gehabt haben als frühere Canon-Events. Mhm. Ja.
Okay. Gut. Hast du denn heute noch einen Tipp des Tages?
Ich wollte vorhin ein bisschen mir was überlegen, aber ich habe es vergessen. Heute, tut mir leid. Nee, so einen richtigen Tipp des Tages wüsste ich jetzt nicht. Fällt mir irgendwas noch spontan ein?
Ich habe aber einen.
Du hast doch schon. Acht auf den Boden.
Nee, aber ich habe noch einen Tipp des Tages, der hat nichts mit Fotografie zu tun.
Okay, dann sag mal.
Es geht wieder um das Thema Körperhygiene. Und zwar möchte ich empfehlen den Duschbrocken.
Den was?
Den Duschbrocken.
Aha.
Ines kam also die Woche irgendwann um die Ecke mit zwei Duschbrocken. Das ist ein Stück Seife für die Dusche. Mhm. Aber wir hatten das schon mal ausprobiert. Es gibt so verschiedene Duschseifen, die du dann halt statt Shampoo oder statt Duschgel benutzen kannst. Und waren für mich immer so ein bisschen enttäuschend, weil das irgendwie, die schäumten nicht so richtig schön. Das war immer so, das war wirklich wie halt ein Stück Seife, ein bisschen lame. So, und der Duschbrocken ist aber ein bisschen anders und der schäumt unglaublich, wenn man den schon in der Hand reibt und der fühlt sich auch im Haupthaar, gut, da kannst du jetzt nicht so richtig von profitieren, aber auch im Haupthaar fühlt er sich also ganz toll schäumig an und was daran liegt, dass das wohl wirklich ein Shampoo ist, was in Seifenform gebracht wurde und dadurch kann man natürlich die Umwelt schonen. Na, indem du also jetzt nicht ständig Head and Shoulders kaufen musst für 7 Euro und da alle zwei Tage eine leere Packung hast, sondern der Duschbrocken ist eine ganz tolle Erfindung, wie ich finde. Der hat mich diese Woche also begeistert.
Das ist schön. Das freut mich. Oh, jetzt kriegen wir. Und was machst du? Hast du danach noch eine Spülung für dein Haupthaar? Weil du musst ja sicherlich. Oder kommst du da direkt mit der Bürste durch dann?
Nee, ich komme da ganz gut mit der Bürste durch. Von Zeit zu Zeit gönne ich mir mal eine Spülung. Ja, da hast du recht, du hast mal eine kleine Haarkur. Aber das mache ich nur zu besonderen Anlässen.
Naja, bei mir geht es immer so, wenn ich dusche und dann, ich habe kein eigenes Shampoo oder Duschzeug, sondern ich nehme immer das, was da steht. Und dann wundere ich mich immer, dass es nicht schäumt, dann merke ich, es ist Spülung. Also von der Tochter oder so. Wenn ich Pech habe, glitzert es dann noch.
Ja, so ich habe ja unter der Dusche keine Brille auf.
Ich auch nicht.
Deswegen habe ich mich ja auch schon mal gerne mit Hundeshampoo eingerieben.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Die Packungen sind nämlich original aus wie ein ganz normales Shampoo, steht Glückstier drauf. Mit einem schönen Bild, also sieht richtig ansprechend aus, nur wenn man keine Brille auf hat und ein bisschen blind ist, dann merkt man das unter der Dusche nicht.
Ja. Ich hatte übrigens.
Man merkt das erst dann, wenn man rausgeht und die ganzen Hunde hinter einem herlaufen und an einem hochspringen.
Ja, zauberhaft. Ich habe übrigens, war ein bisschen Stress hatte ich. Wir hatten ja nach der letzten Angebersendung ja erzählt von meiner Sylt-Hochzeit. Und ich habe dem Brautpaar, weil die auch noch im Urlaub waren, gesagt: Ach komm, Kinder, ich kümmere mich selber um die Unterkunft. Sylt ist mir sowieso lieber, dann kann ich ein bisschen gucken, dass ich abends nicht mehr so eine weite Strecke habe oder so.
Ja, genau. Vor allen Dingen, ich gucke mal, dass ich eine Unterkunft nehme, die nah am Flughafen ist. Dass ich es dann bei der An- und Abreise nicht so weit habe.
Nee, ich habe mich gegen den Flieger entschieden. Aber Sylt, 2 Tage übernachten, das ist jenseits von Gut und Böse. Im August, zu Corona-Zeiten, wo die Insel anscheinend, ich habe zuerst eine Freundin von mir gefragt, die eine Wohnung hat auf Sylt, ob ich die nehmen kann. Ach, sie hat herzhaft gedacht, ich bin nicht bis November ausgebucht. Und dann habe ich leicht Panik bekommen und habe auch bei Booking.com geguckt und so. Und man kann auch gut und gerne, weiß ich nicht, für 2 Übernachtungen 900 Euro auf Sylt lassen. Ich habe jetzt über Airbnb was gebucht, was, glaube ich, wirklich oll ist, was wirklich eine kleine Herausforderung wird, weil ich einfach verzweifelt war und dann das Erstbeste genommen habe. Das ist wirklich ein heißes Pflaster, wenn man so kurzfristig auf einer Insel, wo der Platz begrenzt ist, eine Übernachtung sucht. War ein bisschen spannend. Hallo?
Du hast. Ja, ich bin,
hallo?
Ich bin dran. Ich glaube, du sagtest 2 Übernachtungen, es ist schwierig, dreistellig zu bleiben im Preis, ne?
Ja, erstmal überhaupt für 2 Übernachtungen was zu bekommen, ist ein bisschen wie bei uns, weißt du, wir nehmen an einem Samstag auch nicht eine 4-Stunden-Hochzeit an, wir nehmen nur die 8 Stunden an. Und die Vermieter auf Sylt sagen sich auch, 2 Tage, bist du bescheuert, du musst 2 Wochen bleiben, dann können wir drüber reden. Das war die erste Herausforderung und dann natürlich, dass alle gemerkt haben, dieses Jahr können wir auch mal eine 0 ranhängen, warum nicht? Und das ist, heißes Pflaster. Ja. Und dann noch die Kiste da mit dem Hindenburgdamm, womit die natürlich sich die Tagestouristen vom Hals schaffen. Das ist natürlich auch Abzocke hoch 15, ne? Dass du da nicht einfach, da wo die Eisenbahn fährt, da könnten auch Autos fahren, da könntest du, ich weiß gar nicht, kannst du mit dem Fahrrad eigentlich nach Sylt?
Bestimmt. Dann,
keine Ahnung. Kommt auch eh nicht in Frage. Vielleicht fliege ich doch. Nilsi. Was bringt der Tag noch bei dir?
Na, ich muss jetzt noch die Bilder von heute Vormittag, von dem Shooting fertig machen, weil die Webseite jetzt kurzfristig online gehen soll. Und dann bringt der Tag noch, das im Studio hier weiter rödeln und einrichten und gucken, dass das Tethering auf dem neuen Computer, dass das alles reibungslos funktioniert, weil hier morgen hatte ich wieder die Termine freigegeben und morgen ist hier wieder Full House.
Schön. Und am Samstag auch wieder Full House, zumindest nachmittags und danach sind wir auch wieder voll, ne? Wie 4? Ende der Sendung sind wir dann auch dementsprechend voll.
Genau, am Samstag gibt es eine neue Schwarzarbeit und da freue ich mich schon, dass ich euch hier wieder im Studio begrüßen darf.
Genau, also Samstag wird sie aufgezeichnet. Ich sag mal, Anfang nächster Woche verfügbar. Jens ist dran.
Ja.
Bin schon sehr gespannt. Letztes Mal gab es nur Rum. Mal gucken, was er diesmal mitbringt.
Whisky gab es letztes Mal.
Whisky, stimmt. Whisky. Richtig. Jo. Super, Nils. Dann du, eine schöne Woche. Bis Samstag.
Wünsche ich dir auch. Bis Samstag.
Fertti.
Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday.
we'd see each other again.